Ganz angespannte Stille und warten auf ist wie ein Tonstudio.
Ja. Okay, perfekt. Gut, dann fangen wir an, würde ich sagen.
Querschnittchen. Fächerübergreifende Querschnittsaufgaben in Schule und Unterricht.
Also herzlich willkommen dann nochmal jetzt hier zu dieser ersten Folge, dann hier auch nach dieser Einführung vergangene Woche, heute zum Thema Demokratie und Kinder beziehungsweise Demokratie und Kinderrechte. Und herzlich willkommen auch Johanna Zelk, die ich ganz kurz vorstelle, bevor wir einsteigen. Johanna hat studiert und nach ihrem Studium als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet an der Humboldt-Universität zu Berlin im Arbeitsbereich Sachunterricht und seine Didaktik und dort in einem Drittmittelprojekt, das da hieß Demokratiebildung als Querschnittsthema in der ersten Phase der Lehrkräftebildung. Und das ist ganz interessant, weil, das habe ich ja auch im letzten Mal schon gesagt, sind gerade sehr viele Bücher auch erschienen in diesem Bereich Demokratiebildung. Und eins davon ist so ein zweibändiges Handbuch, das heißt Demokratiebildung und Fachdidaktik, glaube ich.
Genau.
Ja. Und das hat Johanna auch mit herausgegeben und kennt sich deshalb auch sehr breit aus vielleicht. Habt ihr alles du musst es dann auch alles lesen wahrscheinlich?
Genau, wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt. Also ich habe die grundschulbezogenen Sachen mir angeguckt, die sachunterrichtsbezogenen Sachen.
Genau, also dieses Handbuch hat sie, das ist jetzt in diesem Jahr erst erschienen und aus deiner Zeit dann in diesem Projekt stammt wahrscheinlich auch noch dieses Buch. Ne? Das dauert ja immer so ein kleines bisschen, bis dann auch das veröffentlicht wird. Und seit 2023 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Arbeitsbereich Sachunterricht hier bei uns am Institut an der MLU mit dem Schwerpunkt sozialwissenschaftlicher Sachunterricht und partizipative Forschung mit Kindern. Das ist auch dein...
Genau, ich promoviere und partizipative Forschung ist ja so ein Forschungsstil, also nicht direkt eine Methode, sondern einen Blick auf Forschung. Und in meiner Dissertation habe ich da Anteile von, also partizipativ gemacht, habe aber über knapp ein Jahr oder sogar über ein Jahr mit Kindern zusammen an ihren Fragen geforscht.
Dazu werden wir auf jeden Fall auch noch kommen. Das wird ein Aspekt sein. Eigentlich auch ein Aspekt, mit dem ich gerne einsteigen würde. Ich habe so ein paar Sachen im Vorfeld auch gelesen. Unter anderem, vielleicht sage ich es auch noch mal, aber unter anderem auch einen Blog, den ihr habt, Kinderrechte Party heißt der. Das hört sich jetzt relativ normal an, aber die Buchstaben sind unterschiedlich groß und klein. Dadurch wirkt das so ein bisschen auch wie eine kleine Buchstabenparty, wenn das so gedacht ist. Das ist ein Blog also zu diesem Forschungsprojekt mit Kindern. Und auf das werden wir am Ende noch mal genauer zu sprechen kommen. Ich würde aber gerne auch damit einsteigen, weil auf diesem Blog habe ich gesehen, dass ihr dort auch die Projekte darstellt, die ihr mit Kindern durchgeführt habt. Und wollte dich zum Beginn fragen, ob du uns mal vielleicht mitnehmen kannst, so ein bisschen in ein Projekt, das dir jetzt vielleicht besonders in Erinnerung geblieben ist oder das du besonders beachtenswert auch findest, dass wir mal so einen Einblick bekommen, was die Kinder dort treiben.
Ja, vielleicht zu dem Party, Kinderrechte-Party, das steht für Kinder erleben ihre Rechte partizipativ forschend. Und weil das ein viel zu langer, sperriger Titel ist, haben wir sozusagen die Anfangsbuchstaben dann genutzt und uns da so ein Akronym überlegt. Und nichtsdestotrotz war Party im Sinne von Spaß auch ein wichtiger Teil. Wir hatten Rituale, die dann mit Stopptanz zu tun hatten. Also so ein bisschen Party war auch dabei. Und das Projekt startete eigentlich so, dass wir die Idee hatten, mit Kinderrechten oder mit die ins Zentrum zu stellen und mit Kindern über Kinderrechte zu forschen. Und haben relativ gemerkt, also Kinderrechte als Thema ist gerade nicht so interessant. Wir haben so eine Zukunftswerkstatt mit den Kindern durchgeführt, um herauszufinden, was sind denn die Themen, die sie eigentlich interessieren, und haben das so genannt, was ist so eure Sauerei des Monats. Die Kinder waren im Alter von 6 bis 10, also im Primarstufenalter. Und da sind dann insgesamt, ich glaube, 7 Themen so groß geworden, wo die Kinder gesagt haben, das interessiert uns. Und das waren Fragen von, Das haben sich Kindern ausgedacht, wie sehen Kinder Strieg, Streit und Krieg und haben das so zusammen gebastelt, so wie wir Kinderrechte-Party gemacht haben. Aber auch Fragen von, haben sich Menschen hinter der Mauer, also der deutsch-deutschen Grenze, eingesperrt gefühlt? Oder Fragen von, warum gibt es eigentlich bei uns beim Spielplatz keinen Mülleimer? Wir wollen, dass da ein Mülleimer ist. Warum schmeißen Menschen einfach Müll in die Umwelt? Und so sind wir praktisch zu den Themen der Kinder gekommen und haben sie unterstützt, die sozialwissenschaftlich zu erforschen. Also haben überlegt, ist ein Fragebogen angemessen? Wollt ihr ein Interview führen? Eine Gruppe hat sich vielfach mit der Frage von gesundheitsschädlichem Drogenkonsum auseinandergesetzt, weil das dort in der Lebenswelt ziemlich groß war, und haben dann ein Interview mit einer Ärztin geführt, daraus ein Erklärvideo gestaltet, das nochmal der Ärztin gezeigt, und das hat einen Moment von, das nennt sich Design-Based Research, also immer weiter zu gucken an diesem Projekt. Und ich glaube, was hierfür auch die Frage von Demokratiebildung und Partizipation spannend ist, ist, glaube ich, das Projekt, sie selbst haben sich die Müllverhinderinnen genannt. Das ist eben dieses Beispiel, dass sie gemerkt haben, Menschen schmeißen irgendwie so Müll in die Umwelt. Warum tun sie das? Und wir wollen eben diesen Mülleimer, und haben ein Interview mit dem Bürgermeister auch geführt und dann ihr Anliegen auch in der Gemeindevertretungssitzung vorgebracht, haben aber tatsächlich uns erwachsene Forschende als Sprachrohr benutzt. Also haben gesagt, wir wollen das dort anbringen, aber wir wollen dort nicht sprechen. Und ich glaube, das ist gerade mit Blick auf Partizipation und Demokratiebildung eine spannende Stelle. Was für Machtstrukturen, was für Hierarchien gibt es auch und was für Barrieren. Und die haben dann am Ende das geschafft, dass die Gemeindevertretungssitzung das als Antrag angenommen hat, abgestimmt hat und sich dafür eingesetzt hat. Also sozusagen auch mit Blick auf Demokratiebildung, das Verändern nach dem eigenen Interesse der Lebenswelt. Aber dass ich jetzt so ein Projekt rausstellen kann, gar nicht, weil jedes Projekt für sich genommen so beachtenswert ist. Und vielfach begegnet es Menschen, die partizipativ forschen, dass andere Forschende sagen, Kinder können das noch gar nicht, die haben da doch gar kein Interesse dran. Und dieses Projekt war auch so ein bisschen explorativ. So richtig viel im deutschsprachigen Diskurs gibt es dazu nicht. Und es hat sich gezeigt, sie können das. Und sie haben Interesse. Und sie haben sich ein Jahr außerschulisch immer wieder mit ihren Themen auseinandergesetzt.
Das war ja, also ich habe gesagt, wir gehen später noch drauf ein, aber vielleicht passt es jetzt doch auch ganz gut, da schon mal drüber zu reden. Also außerschulisch hast du gesagt, das heißt, die haben, das waren Schulkinder logischerweise, aber ihr habt die sozusagen an einem Nachmittag dann immer getroffen, oder war das an eine bestimmte Schule auch mit angegliedert? Oder?
Das war nicht an eine Schule angegliedert, sondern war wirklich dort in einem kleinen Landkreis, im ländlichen Raum, und wir hatten die Möglichkeit, dadurch, dass der sehr, relativ dünn besiedelt ist, wirklich alle Kinder im Primarstufenalter einzuladen, um dabei zu sein. Und dadurch war das nicht an einzelne Schulen gekoppelt, und wir waren dann immer im Gemeindezentrum und haben uns da so einmal im Monat getroffen.
Weil die Frage wäre jetzt, es gibt ja auch, es gibt das Konzept auch des forschenden Lernens, das ist ein Konzept, das gibt es hier an der Hochschule, das gibt es aber auch an den Schulen, also wo man Schulkinder selber forschen lässt, mit dem Ziel, dass sie dabei auch was auch sagen, dass Lernprozesse natürlich auch angeregt werden. Und die Frage, die sich stellt, wäre ja jetzt, wäre das in der Schule auch möglich gewesen? Also welche Chancen hattet ihr jetzt, die jetzt eine Lehrkraft in der Schule vielleicht nicht hat?
Mhm. Ne? Eine Chance war ganz klar, dass in Schule sind wir immer in Rollen, SchülerInnen, LehrerInnen. Selbst wenn wir es als AG anbieten, haben wir eben eine ganz andere Macht als Lehrkraft. Die hatten wir natürlich außerschulisch nicht. Ein weiterer Vorteil war, dass wir Zeiten relativ gut, an die Kinder anpassen konnten, also auch sagen konnten, okay, wir merken irgendwie, ihr braucht mehr Zeit, ihr braucht weniger Zeit. Das ist in einer Schule, wenn es die klassische Stundenstruktur gibt, natürlich schwieriger. Aber auch eine Herausforderung natürlich, wenn es außerschulisch ist. In Schule kommen Kinder zusammen, es gibt eben diese Struktur, sie sind da. So mussten sie zum Teil aushandeln, gehe ich zu meinem Hobby oder gehe ich zum Forschungsprojekt. Also das ist natürlich auch was dann eine Grenze war. Also es gab Vorteile, gerade mit Blick auf Macht, aber eben auch die Nachteile. Kinder mussten gefahren werden, hatten dann Probleme, dass zum Beispiel die Eltern keine Zeit hatten. Das ist im ländlichen Raum ja auch nochmal eine Besonderheit, die vielleicht im städtischen manchmal anders ist.
Weil das ist ja, ich meine, das ist schon klar, ne, dass natürlich wir reden ja hier in diesem Semester auch über Demokratiebildung in der Schule, über die Möglichkeiten und Grenzen. Und eine Grenze, die ja immer wieder auftaucht, ist, dass die schulischen Strukturen da eben eine deutliche Limitation sind, auch für solche Projekte, ne? Also Kinder ernsthaft zu beteiligen an solchen Prozessen. Und ich habe jetzt einfach nur überlegt, ne, ist das, also bestätigt das nicht das irgendwie, dass ihr das außerschulisch macht, ne? Und dadurch auch so eine klare Grenze auch gezogen habt?
Also ich glaube schon, dass es auch an Schule geht. Die Frage ist dann, ist es forschendes Lernen? Also mit welchem Zweck machen wir das hier? Sind wir jetzt zum Zweck von forschendem Lernen, also zum Lernen, Wissensvermittlung, oder geht es uns? In der partizipativen Forschung sagt man immer, es gibt so drei Punkte: Beteiligung, Empowerment, aber auch das Verstehen und Verändern der sozialen Wirklichkeit. Und wie gehen wir dann damit in Schule um? Also können wir hier wirklich was verändern? Und ich glaube, das geht an Schule. Also ja, Schule hat hierarchische Strukturen, da kommen wir nicht raus, das ist in der Einführungsvorlesung gesagt. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es aber Möglichkeiten, denn Strukturen sind ja auch veränderbar. Nur weil sie jetzt gerade so sind, wie sie sind, müssen wir sie nicht für immer so tradieren und weiterführen.
Ja, dann vielleicht, also bevor wir uns jetzt, das sollte eigentlich nur eine Einleitungsfrage sein, ne, bevor wir uns jetzt, was mich auch interessiert ist, ich habe das angesprochen mit eurem Sammelband, du hast nicht nur darüber, aber auch darüber einen sehr breiten Einblick auch in die Diskussion bekommen, ja, in die wissenschaftliche Diskussion zum Thema Demokratiebildung, Partizipation, Kinderrechte auch. Was lernt man jetzt aus so einem Projekt, oder was hast du vielleicht auch persönlich gelernt jetzt aus dem Projekt im Zusammenhang mit dieser übergreifenden Diskussion? Also was waren für dich vielleicht nochmal so ein paar Punkte, wo man dann auch sagt, okay, das habe ich jetzt in der Literatur gar nicht so Schirm gehabt möglicherweise.
Ich glaube, so ganz persönlich gar nicht so auf dem Schirm hatte ich, wie viel Macht eine erwachsene Person im Umgang mit Kindern einfach qua des Status Erwachsenseins hat. Also die generationale Ordnung ist ja auch so mein Forschungsfeld in meiner Promotion. Da kommen wir auch nicht raus. Und wie wirkmächtig die eigentlich ist. Und es gab so ein Beispiel, dass die Kinder verhandelt haben, ob ich da jetzt eigentlich Chefin bin oder nicht. Und das dann ein Kind gesagt. Ich habe mich so rausgehalten und habe gedacht, oh, das ist gerade hochspannend. Und dann hat eine gesagt, ja, aber sie bestimmt ja gar nicht alles. Und dann hat das andere Kind gesagt, nee, aber sie könnte. Und das zeigt eigentlich, wir als Erwachsenen haben so viel Macht, ne? Also, und wir haben als Erwachsene bestimmt, wann ist dieses Projekt. Und wir haben Räume für Partizipation eröffnet, aber wir können sie eben auch schließen. Und das findet man in der Literatur immer so ein bisschen. Aber was das jetzt für einen selbst bedeutet, war dann nochmal spannend, wenn man wirklich Macht auch ein Stück weit abgibt. Also wenn man wirklich sagt, jetzt entscheidet ihr. Und das haben wir in dem Moment gemacht, wo wir gesagt haben, wir wollten eigentlich mit euch über Kinderrechte forschen, aber ihr, für euch ist das gar nicht so interessant. Und dann gesagt haben, okay, wir forschen an euren Fragen. Mhm. Und das habe ich so ganz persönlich damit genommen. Und das war ein totaler Schatz. Also Kinder radikal ernst zu nehmen und ihnen zuzuhören, sie zu beteiligen und nicht nur, dass sie so dabei sind, sondern sie wirklich echt partizipieren zu lassen, das würde ich sagen, ist so etwas, was ich da mitgenommen habe und was im Feld um Demokratiebildung, um jetzt mal den großen Bogen zu schlagen, glaube ich, etwas ist, was man sich selbst immer mal wieder sagen sollte.
Wir haben, also das ist ein, du hast es jetzt angesprochen, das ist ein sehr großes Feld. Diese Veranstaltung hier heißt Demokratiebildung, Partizipation, Kinderrechte. Ich habe in der Einführung auch versucht, so ein kleines bisschen diese Zusammenhänge irgendwie herzustellen. Würde gerne aber nochmal diese Frage aufgreifen und an dich weitergeben, weil du dich jetzt meines Erachtens irgendwie auch mit allen diesen Feldern beschäftigst, und würde ich gerne mal fragen, ohne dass du uns das jetzt im Detail erzählen musst, aber wie aus deiner Sicht diese drei Begriffe, die ja auch den Titel unserer Reihe hier auch repräsentieren, wie die eigentlich miteinander verbunden sind und ob du vielleicht auch eine Reihenfolge festlegen würdest.
Oh, also wie sie verbunden sind, ich glaube, verbunden sind sie über so Kernpunkte wie Nichtdiskriminierung, die Orientierung an eben auch Menschen- und Kinderrechte als normative Leitplanken. Ja, die egalitäre Differenz, also wir sind alle verschieden, aber wir sind auch alle gleich, weil wir alle haben eine Menschenwürde. Da kann man sozusagen in diesen Großkonzepten so einen mini-kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Aber, und du hast auch gesagt, sind alles drei so Großkonzepte. Demokratiebildung, wenn ihr verschiedene Sachen lest, wenn man verschiedene Sachen liest, merkt man, okay, das wird ganz unterschiedlich ausdifferenziert. Wer sagt jetzt, was Demokratiebildung ist? Dann, was für eine Demokratietheorie steckt da eigentlich hinter? Und das zeigt sich an Bezugnahmen zu Werten wie Freiheit oder Gleichheit. Wie steht das ein? Stehen die nebeneinander? Ist eins steht hinter dem anderen? Und das sozusagen zeigt schon, so einfach ist es nicht. Aber Demokratiebildung als politische in demokratischen Erfahrungsräumen, also ein Lernen über und durch Demokratie, eine Subjektorientierung und eben diese gesellschaftlichen Werte. Und wenn ich sage Lernen durch Demokratie, dann ist man da schnell bei Partizipation und die eben nicht nur, ach, wir sind irgendwie dabei, sondern wir teilen auch Macht. Also manchmal ist ein Dabeisein eine Grundvoraussetzung und hier können wir ja an Diskriminierung denken. Das war eine ganz große Errungenschaft, dass Menschen dabei sind, aber wir dürfen da nicht stehen bleiben. Dann wird es super schnell so tokenistisch. Also dass man sagt, ah, hier, es geht um zum Kinderrechtetag, kommt mal Kinder mit aufs Foto mit dem Bürgermeister, aber eure Stimmen hören wir eigentlich nicht, ihr seid mal so Tokens. Und das ist für mich keine Partizipation. So, und, sondern Partizipation heißt wirklich aktives Mitplanen, Mitentscheiden. Stellt auch das Subjekt in den Mittelpunkt und kann normativ legitimiert werden über die UN-Kinderrechtskonvention. Und wenn wir über Kinderrechte sprechen, denken wir mal an die UN-Kinderrechtskonvention. Es gibt viel mehr Konzeptionen von Kinderrechten, aber da haben wir eben so klassisch Artikel 12, der sagt, dass Kinder das Recht haben, bei allen Angelegenheiten, die sie betreffen, beteiligt zu sein.
Also ich weiß gar nicht, ob das allen so bekannt ist, ne? Also das ist ja ein Dokument, auf das ich auch schon mal verwiesen hatte. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz was dazu sagen, was so ein Stück weit der Hintergrund ist, weil ich glaube nicht, dass das allen unbedingt so bekannt ist, was jetzt wo die Kinderrechtskonvention eigentlich herkommt, ja. Und was wir damit zu tun haben und wie eigentlich jetzt auch gerade dann deren Bedeutung ist. Ich erinnere mich daran, dass es da auch lange Debatten gab, dass die Kinderrechte ja auch ins Grundgesetz mit verankert werden sollten, was, glaube ich, gescheitert ist, oder, bisher?
Ist gescheitert, ja.
Das wäre vielleicht nochmal ganz interessant, so ein bisschen als Kontext auch.
Also die UN-Kinderrechtskonvention ist eine UN-Konvention, ist tatsächlich die, die am schnellsten ratifiziert wurde und am meisten. Also alle Länder außer die USA haben sie ratifiziert. Die USA haben sie tatsächlich auch wegen Artikel 12, also diesem Partizipationsrecht, nicht ratifiziert. Und sie wurde 1989 verabschiedet, 1992 dann in Deutschland. Damals noch mit Vorbehalten, zum Beispiel, dass Abschiebehaft gegenüber minderjährigen Geflüchteten erlaubt ist. Diese Vorbehalte wurden aber zurückgenommen. Also inzwischen gilt sie in Deutschland ohne Vorbehalte. Und die ist Ausdruck von einem langen Diskurs. Also wir hatten 1924 die Genfer Konvention. Da ging es viel, 1924, der Erste Weltkrieg war vorbei, um den Schutz von Kindern. Und da haben zum Beispiel Janusz Korczak gesagt, hey Moment, irgendwie hier werden Rechte und Pflichten verwechselt. Wir müssen Kinder radikal ernst nehmen als Subjekte und hat gesagt, hat so die Rechte des Kindes auch nochmal aufgeschrieben. Unter anderem das Recht des Kindes auf den heutigen Tag, das Recht des Kindes auf seinen eigenen Tod, also dass es selber auch entscheiden kann. Und dann wurde 1979 die Dekade der Kinder ausgerufen. Und davor waren Fragen, können eigentlich Menschenrechte, reichen die nicht? Kinder sind Menschen, wir haben Menschenrechte. Und man hat aber gemerkt, naja, Kinder haben einen besonderen Status, sie sind marginalisiert, sie brauchen Schutz, sie brauchen eine spezielle Förderung. Deswegen gab es dann die Kinderrechte. Und das Spannende ist eben, die Kinderrechte haben nicht nur Schutz und Förderung, sondern auch Partizipation. Also Kinder haben auch das Recht, darauf beteiligt zu sein. Und so hat man dann eben die UN-Kinderrechte verabschiedet, die UN-Kinderrechtskonvention. Wer war nicht beteiligt? Kinder. Also auch hier Erwachsene, die das verfasst haben. Und die Debatte um Kinderrechte ins Grundgesetz, die ist schon total alt. Also man findet erste Kinderrechtsgruppen aus Kindern, die das schon in den frühen 90ern gefordert haben, um eben zu sagen, hey, super viele wissen gar nicht, dass es die Kinderrechte gibt. Sie werden verletzt überall auf der Welt. Aber auch ganz explizit bei Kinderrechtsverletzungen, gerade in Material, guckt man immer auf andere Kontinente. Nee, die werden auch in Deutschland verletzt. Und dann ist es aber gescheitert. Und im aktuellen Koalitionsvertrag kommt das Wort Kinderrechte gar nicht mehr vor.
Also weil daran müsste es sich ja dann auch irgendwie messen lassen, finde ich. Also ich glaube schon, dass solche Dokumente, also die haben natürlich eine Bedeutung. Und in diesen Texten zur Demokratiebildung wird ständig auch auf die UN-Kinderrechtskonvention verwiesen. Auf der anderen Seite hast du es jetzt selber gesagt, wir sehen das ja jeden Tag und auch die Kinder sehen das, dass Kinderrechte im Grunde ja jeden Tag auch verletzt werden. Auf eine extreme Art und Weise, wenn man irgendwie an Kriegsgebiete denkt und so weiter, aber natürlich auch hier im Alltäglichen. Und das wäre dann ja schon auch die Frage, ne, was ist das dann auch irgendwie wert, wenn dann so ein Konstrukt Kinderrechte schnell ratifiziert worden ist, man irgendwie sich da relativ schnell drauf einigen kann. Also es wird natürlich niemanden geben, der was gegen Kinderrechte hat. Aber sie dann so verbindlich zu machen, dass sie jetzt vielleicht dann im Grundgesetz stehen oder dass man sie tatsächlich sich fragt, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Gestaltung von Schule, ganz ernsthaft und selbstkritisch, das passiert dann ja auch nur, passiert wahrscheinlich, aber nur begrenzt.
Also es passiert ohne Frage, es gibt Kinderrechte-Schulen, ich habe es rausgesucht. Es gibt auch eine hier in Halle, die Grundschule des ersten Kreativitätsschule, ja, Sachsen-Anhalt e.V. Also es gibt Schulen, die sich auf den Weg machen, es gibt eine Vielzahl an sozusagen thematischen Materialien, aber natürlich, und das passt so ein bisschen zum Anfang, haben Lehrkräfte eine zentrale Rolle, wenn wir im Bildungsbereich bleiben. Und da gibt es aber Fragen von demokratischer Schule, die ganz anders die Kinderrechte in den Mittelpunkt stellen. Aber jedes Sachunterrichtsmaterial als jetzt so ein Fach, wo es viel verortet wird, hat auch Kinderrechte drin. Also es ist jetzt nicht so, ja, so ein ganz negativ Bild, dass die Kinderrechte eine ganz marginale Rolle spielen. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass sie noch einen größeren Stellenwert bekommen dürften. Und zwar in Familie, in Schule, aber natürlich auch politisch. Und das zeigen uns auch Studien, wo Kinder mal gefragt werden, wie sie die Umsetzung von Kinderrechten einschätzen oder wo sie selber eben auch so Befragungen durchgeführt haben.
Weil das ist ja, also wenn ich das richtig einschätze, jetzt auch so den Forschungsstand zur Demokratiebildung in Schule, landen wir ja oft bei dem Ergebnis, dass es da eben so einen Konflikt auch gibt. Ne? Einerseits ein hoher Anspruch programmatisch und auf der anderen Seite, ja, wir dürfen schon so ein bisschen mitbestimmen, aber natürlich in einem eng abgesteckten Rahmen. Also in solchen Studien wird meistens ja gesagt, es gibt eigentlich noch sehr viel Potenzial. Ne? Und insofern gibt es da schon ja so einen kleinen Widerspruch. Und ich würde dich jetzt vielleicht auch nochmal fragen, wie denn jetzt eine Schule aussehen würde oder müsste, die das jetzt so richtig ernst nimmt. Mhm. Also auch diesen Artikel 12.
Ja.
Und ob es solche Schulen gibt.
Also wie jetzt mal so meine ideale Schule, in der werden erstmal alle an Schule Beteiligten ernst genommen. Das sind die Lehrkräfte, aber auch das weitere pädagogische Personal. Wir haben auch unterstützendes Personal, wir haben die Elternschaft, aber eben auch die Kinder. Und in so einer, wenn wir die UN-Kinderrechtskonvention ernst nehmen, dann ist ja Schule nun das, was die Kinder unmittelbar betrifft, eine Angelegenheit. Also da kommen sie nicht drum rum, da haben sie Bildungschancen, aber sie haben auch eine Schulpflicht. Das heißt, miteinander ins Gespräch zu kommen, wie kann das ausschauen, wie kann Schule aussehen? Und jetzt sind wir in diesem idealen Bild. Ja. Die haben wir viel auch so demokratische Schulen, wo so Hierarchien auch nochmal hinterfragt werden. Wir können das aber auch kleiner denken, denn man muss jetzt nicht so ein fancy Konzept haben. Und gerade Schulrealität zeigt auch, man ist dort im Team, vielleicht mit Lehrkräften, die dort einen anderen Blick drauf haben. Aber man selber kann auch als einzelne Person Strukturen verändern. Natürlich wäre das ein Ideal für alle, aber man hat auch den Raum mit eigenen Klassen. Und das kann schon sowas sein, zu überlegen, für wen gilt hier welche Entscheidung. Also nicht auf dem Flur rennen. Warum gibt es die Regel und gilt sie eigentlich für alle? Oder dürfen Erwachsene rennen, aber Kinder nicht? Wenn wir im Klassenrat, der auch ein spannendes Tool ist, dazu gibt es ja auch eine Podcast-Folge, entscheiden, dass wir Hausschuhe tragen wollen, dann müssen so Entscheidungen für alle gelten. Denn sonst kommen wir dahin, dass es adultistische Strukturen sind. Und Adultismus bedeutet eine Diskriminierung aufgrund eines noch nicht erreichten Alters, also vorrangig Kinder trifft. Das heißt, du hast schon gesagt, dieser Widerspruch, der ist schon einfach da mit Blick drauf, wie Schule angelegt ist. Aber es gibt eben demokratische Schulen oder eben auch dann kleiner gedacht, wenn man jetzt nicht gerade an einer demokratischen Schule ist, die Möglichkeit, über die eigene Haltung, die eigene Professionalisierung darüber zu reden und das Demokratische in den Erfahrungsräumen zu erkennen, aufzubereiten, sich selbst fortzubilden.
Ja. Habt ihr Erfahrungen mit Lehrkräften? Und das wäre, finde ich, interessant. Ich überlege noch gerade, wir haben heute auch mit einigen Studierenden darüber gesprochen und habe das Gefühl, dass eigentlich eine große Offenheit da ist für diese Themen. Und ja auch, also gerade diejenigen, die sich entscheiden, Grundschullehramt zu studieren, das sind meistens Leute, hoffentlich, die Kinder irgendwie auch mögen erstmal. Und die Frage ist ja, warum scheitert es dann zuweilen irgendwie trotzdem, sozusagen? Ne? Also das wäre vielleicht auch nochmal interessant. Was habt ihr für Rückmeldungen vielleicht auch von Lehrkräften oder was kannst du da sagen? Also was sind dann vielleicht auch so Zwänge, die das dann im Zweifel auch manchmal verhindern, dass man auch so den eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird?
Also wir sind so ganz groß gestartet und wollten mal ganz ursprünglich ein Schulkonzept mit allen an Schule Beteiligten schreiben. Meine Kollegin und ich und sind total am Widerstand der Lehrkräfte gescheitert, die gesagt haben, nee, wollen wir nicht. So, und dann war das Geschichte. Also und da ne, kommt wieder diese Macht raus, wenn eine Lehrkraft sagt, will ich nicht. Dann kann ich als Forscherin nicht hingehen und sagen, doch, wir machen es trotzdem. Und wenn ich das mache, ist auch die Frage, wie partizipativ ist das dann eigentlich? Nichtsdestotrotz, du hast gefragt oder gesagt, viele haben da eine Offenheit für. Also es gibt durchaus da ja, Lehrkräfte, die das machen und dem positiv gegenüberstehen. Und gerade mit Blick auf so partizipative Aktionsforschung, die eben, wie ich gesagt habe, auch dieses Verändern hat, die kommt ganz ursprünglich in manchen Teilen aus so der Lehrkräfteforschung, die ihren eigenen Unterricht beforscht haben und eben dort Strukturen verändern.
Ja, ich habe auch ein Zitat auch rausgeschrieben hier. Das wollte ich eigentlich nicht, dass ich jetzt Zitaten aus euren Texten rausschreibe, aber eins, weil ich da auch drüber nachgedacht habe, so ein bisschen, ich zitiere mal ganz kurz, Demokratiebildung, Partizipation und Inklusion, das war noch, ist noch so ein weiteres großes Wort, mit dem ihr euch beschäftigt habt, das aber ja natürlich auch eng eigentlich an dem rechtlichen Diskurs ja auch mit dran ist, könnte man sagen.
Nicht nur am rechtlichen, sondern auch am normativen, also wie soll es sein und eine Demokratiebildung oder eine Partizipation, die nicht inklusiv ist, ist somit per se auch nicht diskriminierend. Also sozusagen in diesem Versuch, dort Felder, Überschneidungen abzugrenzen, haben wir dann Inklusion noch mit aufgegriffen, weil das auch so ein Buzzword ist.
Ja, das ist ja nur als Fußnote, ne? Aber ihr schreibt jedenfalls, Demokratiebildung, Partizipation und Inklusion werfen Fragen der Veränderung von System auf, wenn diese der normativen Ansprüchen nicht gerecht werden. Und das finde ich ja schon irgendwie einen interessanten Satz, weil wenn sich jetzt herausstellt, dass wir eigentlich diesen normativen Ansprüchen, also der Kinderrechtskonvention, vielleicht aber auch anderen Programmatik im Kontext von Demokratiebildung, nicht gerecht werden, wenn es jetzt immer wieder zeigt, dann stellt sich so das Zitat irgendwie die Systemfrage. Und das interessiert mich, was das jetzt eigentlich dann wäre. Oder wie man die Systemfrage gewissermaßen beantworten könnte. Also was wären vielleicht so Stellschrauben? Du hast schon einiges dazu gesagt, was auch die einzelne Lehrkraft tun kann. Aber was wären so Stellschrauben, um diesen systemischen Problem vielleicht auch nochmal da zu Leibe zu rücken?
Boah, das ist jetzt so die Frage nach dem Allheilmittel. Ja. Also grundsätzlich sind ja Systeme veränderbar und hier hilft zum Beispiel ein Blick auf so Fragen von Gesellschaftstheorie. Ich nutze super gerne dort in dem Kontext Rosa und Obertür, die so ein Dreieck der Gesellschaftstheorie gesagt oder aufgestellt haben und gesagt haben, es gibt so normative Sachen, also wie soll es sein? Und hier haben wir die UN-Kinderrechtskonvention. Dann haben wir, sie nennen es Totalität, also wie ist der Ist-Stand? Hier finden wir dann, was wir jetzt eben schon so analysiert haben, irgendwie das Nicht-Einhalten von Artikeln oder Kinderrechtsverletzungen. Und dann gibt es aber noch den dritten Punkt, Kontingenz, also die Veränderbarkeit. Wir können Systeme verändern, wenn wir sie analysieren und dann und damit stellt sozusagen eine Partizipation, die mehr ist als nur dabei sein, die Systemfrage. Also wie können wir dem gerecht werden? Also, und du wolltest jetzt wissen, wie ich glaube, wie das geht. Also erstmal, Systeme sind von Menschen geschaffen und ich glaube, da steckt auch eine Machtkritik drin. Und wenn wir analysieren und sozusagen uns selbst die Haltung anschauen, aber auch Strukturen mal wirklich unter das Brennglas legen und verändern, dann können wir so Systemfragen stellen. Nichtsdestotrotz hat jede Demokratie, das ist Teil der Demokratie, sie kann gar nicht alle normativen Grundhaltungen einhalten. Da widersprechen sich ja manchmal auch Fragen. Deswegen, die Systemfrage zu stellen, heißt nicht, sie auch lösen zu können.
Ja, das habe ich jetzt, hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet, dass du das jetzt hier im Rahmen dieses Gesprächs auch machen kannst. Ne? Aber es ist natürlich also interessant, glaube ich, vielleicht auch für Studierende zu überlegen, woran, wenn wir wissen, dass es irgendwie immer wieder auch an diesen Ansprüchen scheitert, was wäre eigentlich zu tun? Und das ist natürlich eine Frage, die ist schwierig. Ne? Was ich glaube, dass man natürlich gerade als Lehrkraft in der Grundschule ja einen sehr großen Handlungsspielraum hat. Man ist nicht eine von vielen Lehrpersonen, sondern man ist die Lehrperson oder die Klassenlehrkraft ganz oft auch in einer Klasse und kann dort natürlich auch ein eigenes Umfeld schaffen, das diesen Ansprüchen vielleicht besser gerecht wird, als man das vielleicht selber erlebt hat oder als das anderswo der Fall ist. Also das ist vielleicht auch so ein Vorteil, ne? Diese Handlungsmöglichkeiten der Lehrkraft, gerade in der Grundschule. Das ist natürlich positiv wie negativ. Ne? Also auch die autoritären Lehrkräfte gibt es ja nach wie vor, glaube ich. Ne?
Ja, aber absolut. Also ich glaube, das, was du angesprochen hast, ist ja auch dass der große Vorteil, wenn man selber eine Haltung entwickelt, die Kinderrechte nicht nur einmal in der Grundschulzeit thematisiert, sondern sie eben auch kennt. Da habe ich auch, weil ich wusste, dass wir über die Frage von Kinderrechten sprechen, mal rausgesucht, was Kinder eigentlich fordern. Sie sagen, Kinderrechte sollen fest im Lehrplan verankert werden. Es muss dafür gesorgt werden, dass alle Kinder und Jugendlichen ihre Rechte kennen. Und sie sollen endlich ernst genommen werden. Und hier hat natürlich die Lehrkraft total viel Chancen, das umzusetzen, was Kinder fordern. Und sich selbst zu fragen, kenne ich eigentlich die UN-Kinderrechtskonvention? Und ich muss sagen, du hast gesagt, ich habe Grundschullehramt studiert, davor auch noch mal was anderes. Ich habe die Kinderrechtskonvention in meinem Studium nicht gelesen. Wenn wir uns überlegen, wir studieren Grundschullehramt und kennen die UN-Kinderrechtskonvention nicht und sollen sie vielleicht auch unterrichten. Und ich glaube, so geht es vielen.
Du hast jetzt auch angesprochen, das sollte im Lehrplan verankert werden und so weiter. Das ist ja immer auch eine Frage, das haben wir ganz viel bei solchen wichtigen Fragen eigentlich auch, wo kommen die eigentlich unter? Und weil du jetzt auch hier im Arbeitsbereich Sachunterrichtsdidaktik ja tätig bist, wollte ich da auch gerne nochmal nachfragen. Das haben wir bisher nicht so besprochen. Ich habe es, glaube ich, nochmal angedeutet. Was ist vielleicht auch die spezielle Rolle oder die spezielle Bedeutung des Fachs Sachunterricht? Darauf könnten wir vielleicht mal noch kurz eingehen auch. Weil, so wie ich das verstehe, ist das Fach Sachunterricht ja schon auch das Fach, wo man über diese Themen spricht. Das ist vielleicht nochmal ein Unterschied auch zu anderen Fächern, aber wahrscheinlich auch natürlich nicht nur.
Nee, also Sachunterricht ist erstmal das allgemeinbildende Fach der Grundschule. Und damit zeigt sich schon, dass wir nicht nur Kinderrechte thematisieren, sondern eben so von der Konzeption her sagen, es geht darum, eine Aufklärung über Lebenswelten. Und als allgemeinbildendes Fach geht es nach Klafki um so eine Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidaritätsfähigkeit. Und hier ist natürlich die Verknüpfung zur Partizipation gegeben. Gleichzeitig ist im Sachunterricht wird häufig als didaktische Trias Kind, Sache, Welt genannt. Trias, also ein Dreieck, und Welt, Lebenswelt, sie ist durch Politik geprägt. Hier können wir also sagen, es ist eine Bildung in einer Demokratie. Wir haben aber auch Fachwissen und fachwissenschaftliche Methoden, also ein Lernen über Demokratie. Und als sozusagen Bildungsfach haben wir dann ein Lernen durch Demokratie. Und somit, ne, also dieser partizipative Moment. Und du hast gesagt, gleichzeitig ist Sachunterricht, aber oft wird so wie, na, das macht man dann im Sachunterricht. Aber eben die Chance ist wirklich explizit zu thematisieren.
Ja, also mit nicht nur meinte ich auch sozusagen, dass wir nicht, dass es im Sachunterricht nicht nur um das Sprechen über Demokratie geht, sondern auch natürlich bestimmte Prinzipien da auch eine besondere Rolle spielen, die auf Partizipation ja auch hindeuten. Also zum Beispiel die Berücksichtigung auch von Kinderfragen, ja, oder so. Ne? Wobei wir ja auch da wissen, dass das ein Anspruch ist, der in der schulischen Praxis oft auch nicht so, dem nicht so gerecht wird. Ja? Genau. Aber das meinte ich mit nicht nur sozusagen, aber klar. Kommen wir abschließend jetzt nochmal zurück, weil ihr ja auch dann, sagen wir, mit diesem Projekt partizipative Forschung ja auch so ein bisschen eure Nische gefunden habt, wo ihr sagt, okay, wenn wir können nicht das ganze System verändern, irgendwie auch dazu beitragen, indem wir uns selber was überlegen, was diesem Anspruch vielleicht auch dann näher kommt oder gerechter wird. Du hast jetzt auch schon einiges dazu gesagt. Vielleicht kannst du noch mal ganz allgemein sagen, wie jetzt so der Stand und vielleicht auch die ersten Ergebnisse dieses Projekts ausgefallen sind. Wir haben uns dem vorhin so eher so beispielhaft genähert. Also die Frage, ist das Projekt abgeschlossen? Was ist rausgekommen? Oder was habt ihr vielleicht auch noch vor in dem Bereich? Mhm.
Also das Projekt hatte ja mehrere Ebenen. Wir haben, davon habe ich berichtet, die Fragen der Kinder, die Forschungsprojekte der Kinder, die sind abgeschlossen. Wir haben aber ja auch eigene Forschungsfragen. Das ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Wir haben jetzt das Material zu sichten. Wir haben jetzt einen ersten Artikel, sind dabei, den zu veröffentlichen. Also Wissenschaftslogik ist dann auch so, dass es sehr lang dauert. Den wir mit den Kindern geschrieben haben, wo wir zum Beispiel Tipps für andere Forschende, die mit Kindern forschen wollen, formuliert haben. Und das sozusagen ist so ein erster Stand, den wir sagen können. Und durch ja, den Blick mit den Kindern, das Forschen mit Kindern, ist es sozusagen eine Nische, auch fachdidaktisches Wissen anzureichern und da mal Systemfragen zu stellen. Also warum forschen eigentlich immer Erwachsene über Kinder? Und inwiefern wird da eigentlich gefragt, ob nicht fachdidaktische Forschungsergebnisse Kinder auch in besonderem Maße berühren, um so ein bisschen ja, Fragen zu stellen, das mal gemeinsam auszuprobieren und zu merken, es geht. Aber eine Grenze natürlich auch, es dauert. Partizipation ist nichts, was man einmal macht und nie wieder, sondern wir haben das über ein Jahr gemacht. Zeit ist eine große Frage, Strukturen und ich habe es gesagt, so Anerkennung von Wissen und eine Frage.
Auch unter Kolleginnen und Kollegen?
Auch unter Kolleginnen, ja, durchaus. Also gerade Sachunterricht ist toll, es ist total breit gefächert. Es gibt naturwissenschaftliche Perspektiven, technische, gesellschaftswissenschaftliche. Aber da gucken natürlich Leute auch total unterschiedlich drauf, was wir da gemacht haben. Und eine Frage, die eine Herausforderung ist und die auch selbstkritisch wir ans Projekt stellen müssen, ist eine Frage von Intersektionalität, also von Überschneidung von beispielsweise Differenzlinien. Wir haben gemerkt, dass wir total viel sprachlich gemacht haben und führt nicht sowas auch dann wieder dazu, dass nicht alle Kinder teilhaben, nicht alle Kinder teilhaben können. Und Demokratiebildung kann nur inklusiv und diskriminierungskritisch funktionieren, um ihre eigenen Ansprüche ein Stück weit einzulösen. Und ich würde sagen, das ist mit Blick auf partizipative Forschung auch was, wo man mal kritisch drauf gucken muss. Warum werden manche Kinder eben ausgeschlossen oder wird gesagt, nee, komm, du kannst also ne, so... Ich will es gar nicht reproduzieren, aber so adultistische Blickwinkel auf Kinder, auf Wege, mit denen Kindern sich die Welt aneignen.
Und vielleicht, also abschließend, die Reaktion der Kinder. Also ist dir da was in Erinnerung geblieben? Die werden ja auch, ihr werdet ja auch mit denen geredet haben, wie lief es so für euch? Ne? Was hat euch gefallen oder was würdet ihr gerne vielleicht auch weitermachen? Oder einige haben vielleicht auch aufgehört. Also waren die, können ja auch sein, die waren vielleicht auch enttäuscht, von dir, ist es dann doch nicht so spannend oder was habt ihr da für Rückmeldungen bekommen?
Also es haben Kinder abgebrochen durchaus, genau, weil es eben nicht so viel Spaß gemacht hat, weil sie sich es anders vorgestellt haben. Andere Kinder waren, als wir das dann so begleitet beendet haben, sehr traurig und haben gesagt, hey, irgendwie hat uns das ganz viel gegeben. Und was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist auch, dass zumindest bei einem Kind, das wurde, hat sehr viele Struggle in Schule und hat in diesem Projekt aber total seine verbalen Kompetenzen zeigen können und hat so eine PowerPoint besprochen und wie die Familie das dann irgendwie so ihr Kind als super kompetent wahrgenommen haben, was im Kontrast dazu steht, wie das Lehrkräfte zurückmelden. Also auf so einer Ebene von Empowerment auch viel passiert ist. Also durchaus so, dass sie gefragt haben, wann wir wieder kommen, weil es ihnen Spaß gemacht hat, weil ihnen zugehört wurde. Sie wurden ernst genommen.
Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Danke, Johanna, jetzt erstmal, dass du dich hier bereit erklärt hast, gerne, noch mit uns hier zu sprechen über dieses Thema.
Querschnittchen ist ein Podcast des Arbeitsbereiches Fächerübergreifende Grundschuldidaktik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Redaktion Christopher Hempel. Aufnahmeleitung sowie Schnitt Marcel Weigelt.